Was würde Jesus tun in Bezug auf Herausforderung und Anfechtung? Himmlischer Vater, lass die Worte meines Mundes und das Denken meines Herzens deine Zustimmung finden. Herr, mein Fels und mein Befreier. Amen. Wir haben noch so einen alten Zettel gefunden. What would Jesus do? Normalerweise sehen die ein bisschen anders und poppiger aus. Aber darum geht es. Was würde Jesus tun in Bezug auf Herausforderung und Anfechtung an diesem Morgen? Wir gehen heute Morgen auf Reisen. Und zwar werden wir nach Malta fahren. Als ich das erste Mal oder überhaupt mich mit Malta beschäftigte, habe ich an das Malzbier gedacht, denn auf Spanisch heißt das Malta. Darum geht es aber heute nicht. Auch nicht um den Hilfsdienst in Deutschland, eine Tauben- oder eine Hundesorte, sind ja ziemlich süß, oder die leckeren Schokokugeln. Auch um das geht es heute nicht. Wir beschäftigen uns heute mit Malta. Liegt südlich des italienischen Stiefels in Südeuropa. Bibelkundige wissen, dass Paulus auf verschiedenen Missionsreisen war. Und heute geht es um seine vierte Reise per Schiff. Ungefähr 58 nach Christus, da befindet sich Paulus in Jerusalem nach der dritten Reise. Und aufgrund einer falschen Zeugenaussage verurteilen die Juden Paulus zu einer Gefängnisstrafe. 2 Jahre Knast für den Superapostel. Und dann ist er in Caesarea. Hier mal ein Bild von dem Hafen in Caesarea. Nach 2 Jahren kommt es da noch mal zu einer Anhörung von Paulus vor dem Statthalter Festus. Und Paulus zückt seinen Passport, seinen Reisepass und weist sich aus als römischer Staatsbürger. Dankeschön. Damit hat er ganz besondere Rechte und er kann sich zum Beispiel vor dem Kaiser, er kann sagen, ich möchte vor dem Kaiser nochmal verhört werden. Und der neu amtierende Statthalter entscheidet, du hast dich auf den Kaiser berufen, man wird dich also vor den Kaiser bringen. Und so geht die Reise los nach Rom, wo der Kaiser wohnt, vermutlich im Jahre 60 nach Christus, also ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Paulus und die anderen Gefangenen werden unter Aufsicht von Hauptmann Julius an Bord gebracht. Außerdem fährt Lukas, der Arzt, mit. Ihr wisst, Lukas, der das Evangelium geschrieben hat und der auch diese Geschichte in der Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Außerdem fährt noch ein Freund mit, Aristarch, gebürtig aus Mazedonien, und viele anderen. Und los geht's auf diese abenteuerliche Reise. Sie machen am nächsten Tag Halt, nachdem sie die Leinen gekappt haben und auf Kreuzfahrt gegangen sind, nach Sidon, das ist das heutige Libanon. Und dann geht's weiter Richtung Türkei, wo sie ein paar Mal anhalten und später aufgrund der Windverhältnisse und schlechten Wetterverhältnisse geht es wieder ein bisschen südlich nach Kreta. Es ist ein herbstliches Wetter. Und Paulus gibt da in Kreta zu bedenken, dass es eigentlich gefährlich wäre, weiterzufahren. Aber der Kapitän und der Schiffseigentümer werden wohl gedacht haben, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Paulus, du kannst sicher super predigen, aber von Schifffahrt hast du echt keine Ahnung. Wir fahren los. Vom Süden weht ein laues Lüftchen und so entscheiden sich, ein paar Kilometer weiter nach Kreta zu fahren, nach Phönix. Aber da kommen sie niemals an. Denn der Wind nimmt so zu, dass das Schiff total außer Kontrolle gerät und sie sich nur noch treiben lassen können. Das totale Unwetter ist über sie hereingebrochen. Lukas berichtet, ist jetzt ein bisschen klein der Text für euch, oder könnt ihr mitlesen? Ich lese auf jeden Fall vor. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war, und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Auch Paulus hat jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben. 2 Wochen auf einem schaukelnden Schiff. Ich erinnere mich noch mit Grauen an meine letzten Fährenfahrten zwischen La Palma und Teneriffa. Ich bin überhaupt nicht schiffstauglich, habe die Zeit über der Toilette verbracht und war danach auch noch 3 Tage krank. Also wie muss das gewesen sein damals mit Paulus in diesem Schiff? Aber dann passierte etwas. Ich lese, und das ist nicht angeschlagen, einfach gut zuhören. Apostelgeschichte 27 ab Vers 20 oder 21. Dr. Lukas schreibt, niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst euren Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Ist das nicht cool, wie Gott noch so ein Zukunftsaspekt mit reinbringt? Ihr werdet gerettet werden, ihr werdet auf einer Insel stranden. So ist unser Gott. Und schließlich hört man einen Seemann rufen, Land in Sicht! Der Sturm ist so stark, dass sie Schiffbruch erleiden. Das Schiff bricht in zwei, ist völlig total Schaden, kaputt. Und Lukas schreibt, nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte, griechisch Melite. Die Bewohner der Insel waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen, wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Dike, die Göttin der Vergeltung, endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen, dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. Die Eingeborenen der Insel waren sehr nett und machten ein Lagerfeuer am Strand. In anderen Übersetzungen heißt das nicht Eingeborenen, sondern Barbaren. Barbaren, das steht für alle, die nicht römisch, nicht griechisch sind, die eine andere Sprache sprechen. Das sind Barbaren in diesem Zusammenhang. Ja, ich denke, es muss ein ziemlich großes Feuer gewesen sein, denn es waren 276 Mann an Bord. Um die alle aufzuwärmen mit ihrer nassen Kleidung, war es wohl wirklich ein großes Feuer. Oktober, Schmuddelwetter am Strand, feuchte, salzige Kleidung auf den Körpern. Brrrt. Die freundlichen Insulaner hatten keinen blassen Schimmer, für wen sie da ein Lagerfeuer angezündet hatten. Der berühmte Apostel Paulus. Und erst recht rechneten sie bestimmt nicht damit, dass diese Geschichte der Gestrandeten und dieses Feuers am Strand mal in ein Buch aufgeschrieben werden würde. Und dass dieses Buch von Gottes Geist eingehaucht zu der Bibel werden würde, zu einem heiligen Buch. Damit hatten sie bestimmt nicht gerechnet. Die Gestrandeten waren müde. Seeleute, Geschäftsleute, Gefangene, ein Hauptmann, ein Arzt, ein Missionar. 2 Wochen. Nicht die Sonne gesehen, keine Sterne gesehen. Boah, wie gut das da tat, endlich am wärmenden Feuer zu stehen. Und wie gut tut es dir und mir, wenn wir irgendwo willkommen geheißen werden. Vielleicht besonders, wenn wir gerade gestrandet sind oder durch dunkle Täler gegangen sind, durch ein Todestal. Zeiten der Herausforderung und Anfechtung. Wie gut, wenn da einer mit Wärme auf mich wartet. Wenn ich wie ein begossener Pudel dastehe und ich in den Arm genommen werde und wertgeschätzt werde. Vielleicht kennen wir so eine Situation, auch im geistlichen Leben. Vielleicht hast du, vielleicht habe ich auch schon Schiffbruch erlitten im geistlichen Leben. Nach einer stürmischen Zeit hat man dann aber wieder festen Boden unter den Füßen, aber das Herz ist irgendwie hart und kalt geworden. Und man sehnt sich nach einem geistlichen Lagerfeuer. Nasenspitze, Hände, Füße, alles ist eiskalt. Und da erinnere ich mich, und ihr kennt das auch von eurer Kindheit, nehme ich an, wenn hier kein Afrikaner oder so unter uns ist oder jemand, der nur im heißen Land lebt. Ich erinnere mich früher in meiner Kindheit, wenn wir stundenlang draußen Schneebälle geformt haben, Schneeballschlachten, Schlitten gefahren sind, irgendwelche Schneemänner und Burgen gebaut haben. Unsere Hände waren Eishände und die Füße Eisfüße. Und wenn wir da nach Hause kamen und die Hände unter warmes Wasser gaben, das tat weh. Es hat gekribbelt, es hat gepiekt, es hat richtig wehgetan. Das Aufwärmen schmerzt. Ist es nicht auch so im geistlichen Leben? Vielleicht ist das Herz kalt geworden. Man war vielleicht schon lange nicht mehr im Gottesdienst, geschweige denn, dass man regelmäßig in der Bibel liest. Ja, gab es da nicht Zeiten, wo unser Herz brannte für Gott und für den Herrn, aber das Herz ist kalt geworden, fast tot. Aber inmitten von Herausforderung und Anfechtung spricht Gott: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Da gibt's Hoffnung unter dem Wort Gottes. Einst sagten die Emmaus-Jünger, als sie mit Jesus auf dem Weg waren, nachdem er auferstanden war, und sie haben ihn nicht erkannt, aber dann haben sie ihn erkannt, als er das Brot brach, und sie sagten: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Es hat gebrannt. Tja, wenn man erst weit entfernt war und dann wieder zurückkommen will, von der Kälte in die Wärme, das kann sehr schwierig sein, total schwierig. Es kann wehtun, das kalte Herz von Gott erwärmen zu lassen. Es kann richtig wehtun, wenn man weggelaufen ist, den Rücken gekehrt hat und dann zögernd, vielleicht reumütig, wieder zurückkommt. Mir sagte mal jemand: Boah, ich war jetzt so viele Jahre nicht in der Kirche. Wenn du mich jetzt einlädst, das ist richtig schwierig für mich, da wieder zurückzukommen. Tja, wie die eiskalten Hände im lauwarmen Wasser. Es tut weh. Man will den Schmerz vermeiden. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Aushalten. Manchmal muss man aushalten. Den Schmerz aushalten, die Wärme aushalten, bis man innerlich wieder auftaut und einem es wieder warm ums Herz wird. Ich möchte euch ermutigen. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr steht. Die meisten von euch kenne ich nicht. Halt aus, such die Wärme, such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Fang an, wieder an, die Bibel zu lesen, auch regelmäßig. Meditiere über Golgatha, Bete mit anderen. Und wenn dann, und das wird passieren, wenn du dranbleibst, ein Funke entspringt, ein Funke entzündet ist, dann denk daran. Alles fing mit einer zögernden Flamme an. Kein Feuer ist plötzlich ein Riesenfeuer für 276 Menschen. Alles fing klein an. Und dann will das Feuer genährt sein. Und deshalb legt Paulus reisig auf. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Mitarbeiten. Der heilige Paulus hat sich nicht die Samthandschuhe angezogen, sondern hat genau wie alle anderen mitgeholfen bei diesem Lagerfeuer. Er arbeitet mit. Und wenn du Gutes tust, in der Gemeinde, ja, oder woanders, aber oft in der Gemeinde, dann kann es sein, dass plötzlich so eine Natter aus dem Reisig springt und sich an deiner Hand oder irgendwo anders festbeißt. Auf Malta beißt sich das Biest in Paulus Hand. Wie gut, dass wir da Verheißungen haben. Verheißungen in der Bibel, die Gott uns zugesprochen hat. Er hat den Jüngern, damals Jesus hat es gesagt, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat uns Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Schaut, wenn in der Kirche, in der christlichen Gemeinschaft ein Feuer entfacht wird, wenn Zeiten sind von Erneuerung, von geistlichem Wachstum. Wenn wir sehen, dass Gott wirkt, dann ist es so gut wie sicher, der Feind wird nicht schweigen. Dann schnellt auf einmal eine Viper hervor und beißt sich fest und gibt ihr Gift in einen Menschen oder in eine Situation. Ein Herz erwärmt sich für Christus, wird von Gottes brennender Liebe angesteckt und zack, schießt die Natter hervor. Sie beißt, um zu töten. Den Menschen, geistlich gesehen, die Beziehung, die Gemeinde, das ist das Ziel des Feindes. Das Gift wirkt und Unfrieden soll gestiftet werden, soll dich von Gott fernhalten, aus der Gemeinde fernhalten. Da kommt plötzlich Eifersucht, Misstrauen, Neid, Worte, die verletzen, mangelnde Vergebung, mangelnde Liebe, Bitterkeit, Stolz, Heuchelei. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ja, auch das steckt in uns. Der Mensch, der gebissen wurde, beißt normalerweise zurück. Wer in seiner Kindheit misshandelt wurde, wird oft selber zum Misshandelnden. So ticken wir. Wenn ich angegriffen werde, will ich mich erst verteidigen und beiße irgendwie zurück. So ist der Mensch leider, aber so sollte es nicht in unserer Gemeinde sein. So sollte es nicht unter Christen sein. What would Jesus do? Was hat in diesem Fall Paulus gemacht? Er sieht die Natter an seiner Hand und schleudert sie einfach zurück ins Feuer. Und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Wenn dich eine Schlange beißt, jetzt keine echte, ich glaube, das geschieht sehr, sehr selten in Deutschland, sondern also ich meine eine geistliche Schlange, wenn dich eine geistliche Schlange beißt, mach es wie Paulus. Schüttel sie einfach ab. Einfach. Mit Gottes Hilfe, mit Jesu Hilfe. Wir haben Verheißungen. Mitten im Sturm, mitten im Tal des Todes haben wir Verheißungen und Gott lügt nicht. Was Gott verheißen hat, wird geschehen. Der Engel des Herrn hatte mit Paulus gesprochen, mitten im Sturm, und hat ihm eine Verheißung gegeben. Ihr werdet leben. Nur das Schiff wird kaputt gehen. Paulus hatte wie alle übrigen auch die Hoffnung verloren. Aber Gott kann inmitten deiner und meiner Katastrophe hineinwirken, hineinsprechen und uns wieder Mut machen. Und Paulus sagte dann, darum Männer, seid guten Mutes, das möchte ich heute für euch sagen, darum Gemeinde hier in Obertshausen, seid guten Mutes, denn ich vertraue auf Gott, dass es so geschehen wird, wie mir gesagt worden ist. Wir werden an irgendeiner Insel stranden müssen. Mal gucken, ob das prophetisch ist. Aber Gott macht aus allem das Beste. Du und ich, wir haben tausende von Verheißungen in der Bibel. Also seid guten Mutes, denn ich vertraue auf Gott, dass es so geschehen wird, wie mir gesagt worden ist. Malta. Oh, das habe ich. Okay, dann nochmal der Vers. Malta, das ist die Insel Malta, musste so geschehen. Was würde Jesus tun in Herausforderungen und Anfechtungen? Er würde dort, wo er ist, und so hat er es auch getan, dienen und Zeugnis sein. Es musste so passieren, dass sie auf der Insel strandeten, obwohl sie eigentlich nach Italien wollten. Gott hat den Sturm zugelassen. Ich glaube nicht, dass Gott extra einen Sturm hat geschehen lassen, dass Gott extra einen starken Wind hat aufkommen lassen. In diesem Fall, ich glaube, das ist so geschehen und Gott hat in dieses Unglück hineingewirkt. Paulus hätte jammern können. Das machen wir oft. Wir jammern gerne. Aber Herr, meinst du nicht, dass es langsam reicht? Ich bin doch ein guter Christ. Ich bin dein Apostel, Herr. 2 Jahre habe ich nun unschuldig im Knast gesessen, wegen einer Falschaussage, genau wie Josef damals in Ägypten. Und dann habe ich wochenlang auf diesem stinkenden Schiff gestanden, gesessen, gelegen, bin darauf gefahren. Wir haben die Fische gefüttert. Ich habe einen Puls von 200, konnte keine stille Zeit machen, keinen Gottesdienst besuchen, keine Andacht. Ich bin erschöpft, ich bin müde. Ich wollte nach Rom. Und wo bin ich? Auf einer Insel unter Barbaren. Irgendwo im Nirgendwo. Herr, weißt du, wie ich mich fühle? Ich bin voll am falschen Platz, Herr. Also hier, da muss irgendwas nicht stimmen. Und dann will man was Gutes tun und anderen helfen und dienen. Und was hat man davon? Eine Giftschlange beißt mich. Ja, Herr, was denn noch? Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Was habe ich denn getan? Womit habe ich das verdient? Paulus hat nicht gejammert. Und denk dran, nicht immer muss es unser Fehler oder unsere Sünde sein, wenn es uns schlecht geht, wenn Krankheit, Unfall, Tod kommen. Wir haben einen Feind. Und dieser Feind sitzt nicht hier in der Gemeinde, ist nicht dein Bruder, ist nicht deine Schwester in Obertshausen. Der Feind ist der Teufel, der Satan. Der Blindgeborene hatte nicht gesündigt, es war nicht seine Schuld. Seine Blindheit war keine Strafe für ihn oder seine Eltern. Gott wollte sich einfach verherrlichen an diesem Blindgeborenen. Jesus sagte damals in dieser Situation, weder er, dieser Blindgeborene, ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Dienen, womöglich. Und Paulus macht genau das. Er heilt. Ganz in der Nähe, schreibt Lukas, lag das Landgut, das dem Statthalter der Insel gehörte. Er hieß Publius. Und von ihm wurden wir freundlich aufgenommen und wir blieben 3 Tage dort. Der Vater von Publius war an der Ruhe, also an Durchfall erkrankt und lag mit Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm, betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn wieder gesund. Als das bekannt wurde, kamen auch alle anderen Kranken auf der Insel und ließen sich heilen. Sie erwiesen uns viel Ehre und bei unserer Abfahrt versorgten sie uns mit allem, was wir brauchten. Malta oder Melite bedeutet Zufluchtsort. Der Plan des Teufels war, zumindest Paulus töten, aber wenn es geht, am besten auch noch die 275 anderen. Aber Gott brachte Paulus und den Rest zu einem Zufluchtsort. Außerdem gebrauchte Gott diese Situation des Schiffsbruchs und auch den Schlangenbiss, damit die Leute auf Paulus aufmerksam würden. Die Männer sagten erst, das muss ein Mörder sein. Der ist zwar aus dem Meer entkommen, doch nun sorgt die Göttin der Rache dafür, dass er nicht am Leben bleibt. Und dann änderten sie ihre Meinung und jetzt sagten sie, er muss ein Gott sein. Einige Jahre vorher war Paulus schon mal so etwas Ähnliches passiert. Da war er auf seiner ersten Missionsreise unterwegs in der heutigen Türkei, in Lystra. Und er hatte einen Gelähmten geheilt Und die Leute meinten, Paulus wäre Hermes, der Götterbote. Und über seinen Missionarskollegen Barnabas sagten sie, er sei Zeus, der griechische Gott. Tja, kommt es euch nicht bekannt vor? Auch als Jesus einreitet, Jerusalem, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und 3 Tage später, aus denselben Mündern, ans Kreuz mit ihm. So sind wir. Menschen ändern ihre Meinung, auch du und ich. Lassen wir uns nicht abhängig machen von der Meinung anderer Leute. Malta musste geschehen, um das Evangelium zu bringen. Malta musste passieren, um Kranke zu heilen und um Verlorene zu retten. Es ist interessant, dass Lukas zwar Arzt ist oder Arzt war, aber es steht nicht geschrieben, dass er jemanden geheilt hätte. Gott möchte die Ehre für sich. 3 Monate blieben sie, diese 276 Menschen, auf der Insel, auf Malta, bis der Winter vorbei war und sie in einem anderen Schiff weiterfuhren. Und es wird nicht berichtet, ob auf Malta Gläubige hinterlassen wurden, ob Paulus die Malteser-Gemeinde gegründet hat, ob er dort jemanden getauft hat, ein Bibelstudium durchgeführt hat. Vielleicht hat er später von Rom ein Evangelisationsteam hingeschickt. Davon habe ich allerdings nichts gelesen. Nur, dass im 6. Jahrhundert von einem Bischof von Melite die Rede ist. Was würde Jesus tun in Bedrängnis und Anfechtung? Ich möchte euch einfach zurufen, verliert nicht den Mut, und ich spreche es mir auch immer wieder selber zu. Verlier nicht deine Hoffnung, wenn es dir schlecht geht. Gott hat ein Ziel, er hat sein Ziel. Und er verliert niemals die Kontrolle. Er kann jegliche Situation gebrauchen. Die Menschen fragen oft, oder wir fragen oft, warum muss das geschehen? Warum ich? Tja, wir Menschen suchen nach Erklärungen, aber Gott möchte Offenbarungen schenken. Es mag sein, dass du in deinem Trubel, in deinem Gewitter, wenn du gestrandet bist, dein Schiff verlierst. Aber wenn dein Leben, dein Herz, dein Geist, dein Alles in Jesus verankert ist, wirst du niemals dein Leben in Christus verlieren. Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten, manchmal heißt es zum Besten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Malta persönlich. Vielleicht ist jemand hier unter euch an diesem Morgen oder im Stream, der sich gerade in seinem persönlichen Malta befindet. Du hast Schiffbruch erlitten, bist auf einer kleinen Insel gestrandet, wo du niemals hin wolltest. Das hattest du so nicht geplant. Du willst nicht hier sein, aber nun bist du hier. Gefrustet unter Barbaren, Leute, die deine Sprache nicht sprechen, Menschen um dich, die dich nicht verstehen. Du versuchst zu beten und Gott antwortet nicht. Du bist auf deinem persönlichen Malta. Willst du dich beklagen? Das darfst du gerne. Die Psalmisten haben es ausführlich getan. Vor Gott. Oder machst du es wie Paulus auch? Das Beste aus der Situation machen, reisig zusammensuchen für die Nächsten und für dich selbst. Hände auflegen, da wo du Gelegenheit hast, damit Gott durch dich Heilung schenkt. Natürlich ist es attraktiver, in Jerusalem zu reden oder in Rom. Aber auch auf Malta kann Gott dich gebrauchen und durch dich handeln, egal wo du bist. Und wenn dich zu allem Überfluss noch eine Giftschlange beißt, schleuder sie einfach ins Feuer zurück. Das ist ihr Platz. Warte nicht ängstlich, ob deine Hände anschwellen oder Lähmungserscheinungen auftreten. Vertrau den Verheißungen Gottes. Ja, manchmal lässt Gott dich auf Malta landen, deinen Zufluchtsort. Harre aus. Vertrau seinen Verheißungen. Paulus wurde vom Inselchef eingeladen. Er wurde von Gott gebraucht, um den Vater des Publius und viele andere zu heilen. Er musste erst durch Sturm und Schiffbruch durch und von der Schlange gebissen werden, damit jemand auf Malta wunderbar geheilt wurde und dass er gebraucht wurde. Dieselben Hände, die den Kranken geheilt haben, waren vorher von einer Giftschlange gebissen worden. Malta musste geschehen. Paulus macht das Krankenzimmer zu einem Krankenhaus und zu einer Kirche. Ein einmaliges, wunderbares Zeugnis. Glaubst du, dass Gott auch dich auf deinem Malta gebrauchen kann zu seiner Ehre? Ich hoffe, du sagst ja. Der Herr segne euch alle und jeden Einzelnen. Amen.